So, ich freue mich, dass wir wieder alle zusammen sind. Ich lade euch ein, ins Matthäusevangelium zu gehen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Sonst dürft ihr euch gedanklich auf den Weg machen ins Matthäusevangelium. Matthäus 10. Ich würde gerne zu Beginn der Predigt den Text lesen. Steht doch gerne mit auf und lasst uns den Text hören und dann noch einmal auch für die Predigt beten. Matthäus 10, ab Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch 2 Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Verse. Ich danke dir für den Text, mit dem wir uns heute befassen dürfen. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort oftmals Situationen haben wie hier, dass wir eine besondere Situation haben, wo die Jünger hinausgesandt werden zu einem einmaligen Einsatz, der in diesem gleichen Rahmen nicht nochmal stattgefunden hat. Und trotzdem sehen wir, Herr, wie du uns anhand von dem Dinge lehrst, die bis in unsere Zeit heute hineinsprechen. Und das ist wunderbar für mich, Herr, dass du nicht ein Gott der Geschichte bist, nur wo wir ganz tief graben und irgendwelche Spuren von dir finden, sondern dein Wort redet hinein bis in unser Leben heute. Dafür danke ich dir und ich möchte dich bitten, dass du Gelingen schenkst, dass das heute passieren darf. Ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist sendest und dass er uns das Wort aufschließt und hell und klar macht und zu uns spricht, wie wir es brauchen. Damit dein Name verherrlicht wird. Darum geht es, Herr. Amen. Amen. Ich habe es schon gerade auch im Gebet mit erwähnt. Die Situation, die wir haben, das ist ein bisschen eine andere Situation, als später die 12 Jünger hinausgesandt worden sind. Ganz am Ende, wo es heißt, geht hin in alle Welt. Hier haben wir eine etwas andere Aussendung. Es ist nicht einfach das gleiche Version 2.0, sondern ganz viele spezielle Anweisungen gibt Jesus seinen Jüngern hier. Ganz ungewöhnliche Anweisungen. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, können wir all diese Anweisungen 1:1 für uns heute übernehmen? Der Text, mit dem wir uns befassen, den finden wir ab Vers 8b heute. Ja, mit dem ersten Teil, den hatten wir letztes Mal schon, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Ab heute befassen wir uns mit dieser Anweisung, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Dann, das ist eins, aber befassen wir uns damit. Dann ist aber die Frage, die sich dann sofort auch stellt, hier ist die Rede, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Gürtel kann man auch sagen, in den Geldbeutel. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen, den Herrn zu dienen, dürfen wir kein Geld mitnehmen. Wir dürfen, was noch nicht? Unterkleider, Sandalen nicht, Stab nicht, oder? Dürfen wir alles nicht mitnehmen. So, das 1:1 wörtlich übernehmen. Ja, ist ein bisschen komisch, oder? Ja, das ist die Frage, ob das so gemeint ist. Das heißt, auch dann, wenn man es ein bisschen weiter übertragen wollte, wenn du hinausgehen willst, wenn du einen Missionseinsatz machen willst, dann darfst du dich in keiner Weise vorbereiten, sondern muss einfach sofort losgehen. Ja, das wäre so die logische Konsequenz. Ist das das, was der Text uns lehrt? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Warum? Wer den Beweis haben will, der kann in Lukas 22, Vers 35 aufschlagen, später mal und lesen, weil Jesus dort genau auf diese Situation Bezug nimmt und sagt, ihr könnt euch doch noch erinnern, als ich euch rausgeschickt habe. Und so weiter. Hat es euch gemangelt und so weiter? Und die sagen, nee, passt alles. Dann sagt er, jetzt aber Geldbeutel nehmen, Schwert nehmen, alles nehmen. Ja? Also das heißt, das war eine zeitlich begrenzte Anweisung, die Jesus hier gegeben hat. Aber ich bin überzeugt, mit Auswirkungen bis heute, dass der Herr bis heute in unser Leben durch diesen Text redet. So, lasst uns nochmal ein bisschen aufwärmen. Ja, machen Mikrowelle auf, Ding. Schieben nochmal das Essen rein, gucken, womit haben wir uns denn befasst? Wo stehen wir denn? Wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass Jesus das Evangelium gepredigt hat und dass er aus lauter Gnade, Barmherzigkeit und Güte sich entschlossen hat, dieses Zeugnis vom Reich der Himmel, das eintrifft, zu vervielfältigen. Mal 12 zu machen. So. Wenn man einen hat und dann mal 12 macht, das ist schon eine ordentliche Multiplikation. Ne? Spätestens dann, wenn man noch weiter mal 12 macht, dann potenziert sich sehr schnell. Und Jesus sendet diese 12 aus als, ja, ich habe versucht, das euch zu zeigen, als Herolde, als Prediger, als Botschafter, die eine autoritative Botschaft vom König selbst auszurichten haben. Das Reich der Himmel ist da. Stell dich drauf ein. So nicht diskutiert, so nicht verhandelt. Es ist da. Dann hat Jesus diesen seinen Herolden die Empfänger definiert. An wen soll diese Botschaft rausgehen? Die durfte damals noch nicht an alle rausgehen. Haben uns alles genau angeguckt, warum und wie und was. Aber die Empfänger sind definiert worden. Dann ist die Botschaft definiert worden. Was sollten sie predigen? Damit haben wir uns befasst. Und dann haben wir uns angeschaut, auf welche Art und Weise sollten sie denn autorisiert werden? Wie sollten sie sich ausweisen? Die hatten damals nicht, Jesus hat nicht so ein amtliches Dokument ausgestellt, ich bin ein Gesandter von Jesus. Ja, mit Stempel, mit Unterschrift von Jesus persönlich. Hat er nicht gemacht. Aber wie sollten die Leute denn wissen, dass diese 12 von Jesus gesandt sind? Jesus gab ihnen Vollmacht. Jesus gab ihnen Vollmacht, diese Zeichen und diese Wunder hier zu tun, die er selbst vorher getan hat. Und dadurch werden sie bestätigt, werden sie autorisiert. Jawohl, sie dürfen diese Botschaft verkündigen, sie dürfen diese Forderung, die damit zusammenhängt, nämlich tut Buße, sie dürfen diese Forderung stellen. Das haben wir uns bis jetzt angeschaut. Jetzt aber ist noch nicht alles gesagt. Denn die Frage ist, auf welche Art und Weise sollen diese 12 jetzt ihren Dienst tun? Es geht jetzt um die Art und Weise. Wie sollen sie das machen? Wie sollen sie vorgehen? Was dürfen sie? Was dürfen sie auf keinen Fall? Was hat es mit uns zu tun? Das ist die Frage. 3 Lektionen sind es tatsächlich heute, die ich mit euch anschauen will und die ich finde, dass der Text die unterstreicht, dass der uns die mitgibt. Die erste Lektion ist, und wir lesen noch einmal hier Vers 8, hier sagt Jesus ihnen Folgendes, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Ich habe es so zusammengefasst, ein Diener Gottes oder wer Gott dienen will, muss Empfangenes weitergeben. Wer Gott dienen will, muss Empfangenes weitergeben. So, zuerst einmal wollen wir uns fragen, Jesus sagt, nimmt hier auf etwas Bezug, oder? Vergangenheit habt ihr gesehen. Umsonst habt ihr empfangen. Also er nimmt auf irgendetwas Bezug, was bereits stattgefunden hat, wo die irgendwas bekommen haben. Was haben die Jünger denn bekommen? Worauf bezieht sich Jesus hier denn? Nun, wir könnten sagen, vielleicht hat es mit der Botschaft selbst zu tun. So, also die Botschaft vom Reich der Himmel, liebe Jünger, die habt ihr einfach frei und habt ihr einfach so empfangen, gebt sie auch einfach so weiter. Könnte man vielleicht sagen, allerdings habe ich ein bisschen Zweifel, wenn die Jünger jetzt gekommen wären, irgendwo hin und hätten gesagt, du gibst mir bitte 20 Euro und dann sage ich dir, was ich dir auszurichten habe von Gott. Ob sie viel Erfolg damit gehabt hätten jetzt in der Situation. Ja. Wir kommen ein bisschen nachher noch da drauf. Das kann man ein Stück weit dann machen, wenn man schon bekannt ist als so ein Orakel Gottes. Ja, also als ein Wahrsager oder sowas. Dann kann man so sagen, hey, ich habe eine Botschaft für dich, aber du musst erst blechen. Ja. Aber hier in der Situation, die Jünger, die waren nicht bekannt, die hatten keine Stellung, die hatten keine Position in dem Sinne. Die hätten hier kaum etwas verlangen können für die Botschaft. Vor allen Dingen für so eine Botschaft. Hey, kehrt um. Ja. Es ist keine besonders schmackhafte, keine besonders tolle Botschaft, wo sich viel abschöpfen lässt. Deswegen denke ich weniger, dass es hier um die Botschaft geht, in erster Linie, sondern in Vers 1, guck mal, wenn wir da zurückgehen, Vers 1 heißt es, Kapitel 10, Vers 1, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht. Da gab es diese Gelegenheit, diese Situation, kurz vorher, wo Jesus hingegangen ist und ihnen gegeben hat. Und zwar was? Vollmacht. Vollmacht über Dämonen und so weiter. Jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Das gab Jesus ihnen. Und jetzt erinnert Jesus sie hier sofort und sagt, das hier, das habt ihr. Wie viel habt ihr geblecht, um das zu bekommen? Was habt ihr hingelegt auf den Tisch, dass ihr diese Vollmacht bekommt? Nichts. Gar nichts. Schon interessant, oder? Wir kommen noch da drauf nachher. Da gibt es manche, die sich die Finger danach lecken würden, das so zu bekommen. Und die, denke ich, dafür einiges hingelegt hätten. Aber Jesus sagt, ihr habt es umsonst bekommen. Aber wenn wir jetzt weitergehen und überlegen, was das bedeutet hat für die Jünger. Wisst ihr das? Es war für die Jünger nicht so, ah, Jesus, vielen Dank, dass wir das auch noch bekommen haben. ist cool, so Anhängsel, was man dabei haben kann, so für den Dienst. Ist toll, dass wir alle Krankheiten heilen können, die Dämonen rauswerfen können. Hey, das ist super. Vielen Dank, Jesus. Händedruck. Für die Jünger war das. Das war Lukas 10. Da kriegen wir einen Einblick. Eine sehr, sehr ähnliche Situation. Es ist nicht 100% die gleiche. Ich muss ein bisschen revidieren. Jesus hat schon tatsächlich zweimal Jünger hinausgesandt, nämlich die 70 später noch. Ich habe vorgesagt, eine einmalige Situation, also fast einmalig. Ja, zusammen mit dem Ereignis hier. Und wisst ihr, wie die Jünger damals zurückgekommen sind? Ich bin überzeugt, bei den 12 war es nicht anders als bei den 70 dann hier. Schaut mal. Lukas 10, Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jesus, weißt du, was passiert ist? Wir haben den Dämonen befohlen und die sind hinausgeworfen worden. Wir konnten sogar Dämonen austreiben und haben sie vielleicht von den Krankenheilungen und von allem Möglichen erzählt und die waren außer Rand und Band. Ich weiß nicht, wie es bei euch wäre. So angenommen, ihr könntet das so durch die Gemeinde durchgehen, krebskrank und gesund, gelähmter läuft wieder. Ich weiß, ich würde sagen, Business as usual, oder? Alles gut? Nee, oder? Wir wären außer uns, wir würden uns freuen, was ist los? Interessant, was Jesus sie danach weiter lehrt, wichtige Dinge. Ich will nur sagen, die Jünger, die hat das... Schwer begeistert, würde ich nur sagen. Schwer begeistert. Und der Herr ist aber, er kennt uns, oder? Er kennt uns Menschen. Wie sind wir Menschen? Wir erleben den größten Segen oder einen riesigen Segen von dem Herrn. Er greift ein, er tut herrliche Dinge. Und wer lauert sofort? Der Teufel. der Teufel. Die Versuchung ist sofort da. Was für eine Versuchung denn? Ich würde sagen, eine vielerlei Versuchung, aber eine, vor der Jesus sie jetzt hier warnt, hat etwas eben mit diesen Zeichen zu tun. Was ist das nahe, was eigentlich etwas Selbstverständliches damals auch gewesen. Wenn ihr zurückdenkt, es ist tatsächlich so, der Klaus, der hat vorher gesagt, ich bin hier immer bewaffnet mit Süßigkeiten, mit allem, ich habe sie heute zu Hause vergessen. Da habe ich da noch geguckt, ob da im Schrank da noch was ist, aber das ist so Krümelzeug alles. Kinder, ihr werdet nachher richtig gut versorgt sein, aber ich habe trotzdem ein paar Fragen, wenn ihr es vielleicht beantworten könnt. Ihr könnt sogar hinausrufen heute. Ja. Kinder, wer von euch kennt die Geschichte von Naaman, von diesem syrischen Kriegsherrn? Vielleicht genau, das haben wir gehört. Der hatte ja Aussatz und ist dann geheilt worden. Und jetzt die Frage an alle vielleicht, wer weiß, was der gemacht hat, als der tatsächlich geheilt worden ist? Was hat er danach gemacht? Ist er einfach nach Hause gefahren oder was hat er gemacht? Da dürfen die Erwachsenen auch mit, weil das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Was hat er gemacht? Als er gemerkt hat, plötzlich, mein Ausweis ist weg. Der wollte beschenken, genau. Der ist zurück zum Elia und hat gesagt, hey, das ist wunderbar, das war echt gut. Ich habe hier ein Segensgeschenk für dich. So, ein kleines Danke ja, dafür, oder? Ist doch selbstverständlich. Kinder, was lernt man, wenn man was bekriegt? Sag mal was. Danke. Von klein auf bringen wir es den Kindern bei, oder? Und so ist es ja eigentlich erstmal, Elisa, ist interessant, wie er dann regiert, sagt, na, ich brauche nichts, alles gut, geh wieder. Der hat sich auch gedacht, ja, was ist das für ein komischer Typ? Okay, dann aber hat es sich mehr und mehr dazu entwickelt, zu etwas, was wir in Micha 3 lesen. Nicht nur, dass man irgendwie seine Dankbarkeit ausdrückt, sondern, schaut mal, wie es hier geschrieben steht, im Alten Testament. Amos, Obadja, Jona, Micha. Micha 3, Vers 11. Seine Häupter, das heißt Jerusalems Häupter, richten für Bestechung. Seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten, schaut mal, und seine Propheten wahrsagen für Geld. Das heißt, was haben die Propheten gesagt? Ich kann dir schon sagen, was der Herr von dir will, aber zuerst. Zuerst zechen. Zuerst blechen. Wenn man auf einmal, und stellt euch jetzt vor, die Jünger stellen auf einmal fest, sie können nicht nur irgendwas für einen Hokuspokus machen, wie die falschen Propheten damals, sondern sie haben wirklich die Vollmacht, krasse Dinge zu vollbringen. Was ist da näherliegender als zu sagen, und ich habe schon eine Vorstellung, welcher von den 12 da als erstes auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, hey, liebe Mitjünger, ich habe da so eine Idee. Lasst uns doch einfach nur einen kleinen Obolus, ja, für jeden, der da jetzt geheilt wird, für jeden, dem wir da was Gutes tun. Lasst uns einfach sagen, einen kleinen Beitrag kann doch jeder leisten fürs Reich Gottes, oder? Das geht, kein Problem. Also, jeder 10 Cent, dann kommt Inflation, 20. Ja. Da gibt es viele Begründungen dann, wie man das dann macht und wie man diese Situation scheinbar für den Herrn dann ausnutzt. Ja? Und das geht so weit, bis im Mittelalter dann das verkauft worden ist, ja? Diese Ablassbriefe. Und damit wurden Königreiche gebaut, ach ihr Lieben. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und Jesus hier an der ersten Stelle, er kennt seine Jünger, er kennt uns Menschen, er weiß, wie wir gestrickt sind und er sagt, wie habt ihr das bekommen damals? Was habt ihr denn, wie habt ihr es euch verdient? Was habt ihr geleistet? Ja, ehrlich gesagt, gar nichts. Dann gebt es frei weiter. Gebt es frei weiter. Aber der Mensch, und das ist etwas, was bis tief ins Neue Testament und bis in unsere Zeit geblieben ist. Schaut mal, ich will euch eine Stelle vorlesen aus 1. Timotheus 6. Hier redet er von Menschen, hier in Vers 5 heißt es über diese Menschen, die in der Gesinnung, ich fange in der Mitte vom Vers an, nicht, dass ihr euch wundert, da weiter, ein bisschen weiter vorne, weil es ist sonst im Satz, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen und dem Trugschluss aufsitzen, die Gottseligkeit, ein anderes Wort hier für den Glauben, der Glaube sei ein Mittel zum Gewinn. So, die sehen da drin eine herrliche Gelegenheit abzuschöpfen, reich zu werden. Ich glaube, dass eben, wie gesagt, Judas einer der ersten gewesen wäre, der das getan hätte. Ich habe euch versucht, in Matthäus 10, Vers 4, erst zwei, drei Predigten her, zu zeigen, wie genau das sein Punkt war. Er hat gesagt, jetzt kommt das Reich Gottes und jetzt gibt es aber richtig was abzusagen. Er wollte der Finanzminister in diesem Imperium werden, hat es auch ein Stück weit geschafft, aber wurde getäuscht. Und Jesus lehrt hier eben genau das Gegenteil. Auch in der Apostelgeschichte will ich euch an einen erinnern, in Apostelgeschichte 8. Vielleicht weiß das jemand von den Kindern. Als der Philippus nach Samaria gekommen ist und dort das Evangelium gepredigt hat, da sind auch richtig viele Zeichen und Wunder geschehen. Und wisst ihr, wer das beobachtet hat? Da gab es einen anderen, der hat vorher auch viel Zeichen und Wunder gemacht. Wisst ihr, wer das war? Ist ein bisschen schwierig, ne? Der hieß Simon und das war ein Zauberer. Simon der Zauberer. Und wisst ihr, was der sich überlegt hat, als der gesehen hat, was Petrus und Johannes alles gemacht haben, wie sie gebetet haben und dann der Heilige Geist gegeben worden ist? Wer weiß, was dieser Simon sich überlegt hat? Weiß es jemand? Der hat gesagt, ich guck mal, was ich noch auf dem Konto habe. Der hat sich sein Geldbeutel gefüllt und hat gesagt zu Petrus und Johannes, ich will diese Gabe auch haben. Hier, lege ich euch auf den Tisch. Ja? Wer es nachlesen will, ab Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Wow! Was sagt Jesus? Was sagt Petrus? Ja, Jesus, durch Petrus hier. Was sagt er zu ihm? Dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Der Glaube ist kein Geschäft. Der Glaube ist kein Geschäft. Das ist etwas, was wir begreifen, was wir verstehen müssen, was eine der wichtigsten Lektionen für den Dienst ist. Wenn wir in den Dienst gehen wollen, müssen wir verstehen, der Glaube ist kein Geschäft. Es geht hier nicht darum. Versteht ihr? Und da geht es jetzt, ich weiß, die meisten von euch sind jetzt nicht hier, weil sie erwarten, dass sie hier jetzt reich werden. Manche wacht heute erstaunt auf. Aber es geht hier noch um mehr. Es geht hier darum, zum einen, dass wir selber sensibel dafür sind, weil das bis heute stattfindet, ihr Lieben. Das findet bis heute statt, dass echte oder scheinbare Zeichen und Wunder genau dafür benutzt werden, um bei den Christen abzuschöpfen. Oh, glaubt mir, in was für einem Ausmaß das geschieht. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Schande, ist das. Und wir als Christen, wir müssen wissen, dass das gibt. Wir müssen sensibel dafür sein. Und nicht blauäugig sein und nicht jedem, der da sagt, du, ich bin von Gott gesandt. Los. Nein. Nein. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Und das heißt nicht, das müssen wir natürlich dazu sagen, damit das nicht missverstanden wird. Wir können hier sagen, heißt es umsonst, habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das heißt, also eigentlich predige ich ja gegen mich selber heute, oder? Weil ihr als Gemeinde, ihr habt gesagt, wir wollen den Ewald da regelmäßig unterstützen. Ja, das, wie passt jetzt das? Also, ab nächsten Sonntag umsonst. Alles klar. Okay. Das ist das Schwierige, wenn man sich den Text nicht selber aussucht, den man predigt, sondern fortlaufend predigt. Dann reiht man sich selbst in die Bredouille. Da gibt es natürlich, Jesus selbst wird hier in Vers 10 sagen, denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert. Dann könnt ihr 1. Timotheus 5 aufschlagen, wie Paulus genau dieses Prinzip aufgreifen wird und lehren wird zu diesen Dingen. Galater 6, 6, 1. Korinther 9, da gibt es viel aufzuschlagen zu dem, was man da, aber das ist jetzt nicht in erster Linie das Thema. Worum aber geht es hier? Geht es hier darum, dass alles umsonst und alles kostenlos sein muss? Ist das, worum es hier geht? Ich würde sagen, es geht hier um eine Grundhaltung, ums Herz. So oft wie so oft, oder? Wie ich schon gesagt habe, ein Judas oder diese Leute in 1. Timotheus 6, sie waren der Meinung, hier gibt es einen Pool, um abzuschöpfen. Hier haben wir die Möglichkeit, reich zu werden. Und Jesus sagt, nee. Wir machen einen Dienst, der für den Herrn geschieht, der geschieht bereitwillig. Ich will euch das zeigen in 1. Petrus 5. Da wird Petrus genau das später seine Mitältesten, wie er das selber sagt, lehren. 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Das ist das Erste, klammern wir heute aus. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Das heißt, nicht so, ich mache nur, wenn ich was bezahlt bekomme. Das gilt natürlich zuerst hier für die Ältesten. Ihr Lieben, aber das gilt am Ende für uns. Wir alle sind in der Gefahr, diese Grundannahme zu haben, wenn ich dem Herrn diene, dann muss es mir auch etwas bringen. Dann muss ich etwas selber davon haben. Dann muss mir das irgendetwas geben. Zumindest, dass die Geschwister wenigstens dankbar sind, oder? Dass jemand mal kommt und sagt, danke, dass du das machst. Das ist doch das Mindeste, oder? Oder dass wir Anerkennung bekommen. Oder dass wir wenigstens ein gutes Gewissen bekommen durch den Dienst. Ja, wir sagen, okay, wir machen jetzt etwas, ich fange jetzt etwas an, ich will dem Herrn dienen, aber ich mache das wie lange? Solange es mir was bringt, solange ich irgendetwas davon habe. Aber wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, hey, ich gebe immer nur, ich gebe immer nur, ich gebe immer nur, warum soll ich das noch weitermachen? So denken wir ganz oft. Und Jesus, und wie auch Petrus hier, er sagt nicht aus schändlicher Gewinnsucht, nicht um etwas abzuschöpfen, sondern bereitwillig. Bereitwillig. Der Dienst des Herrn ist zuerst, also hier, da geht es nicht um Nehmen aus dem Dienst, sondern es geht darum zu geben. Zu geben. Ich weiß, das ist nicht die beste Werbung, um für den Dienst des Herrn zu werben, oder? Du bist berufen zu geben, zu geben, zu geben. Vielleicht jahrelang, ohne irgendwas davon zu haben. Ohne irgendwas zu empfangen. Puh, schwer, oder? Ist nicht genau das unser Problem, ihr Lieben? Dass wir dann ausgebrannte Leute haben, die die ganze Zeit nur noch, weil sie die ganze Zeit nur am Geben sind, das geht doch nicht, oder? Das geht doch nicht, man kann doch nicht so dienen, oder? Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Jesus nicht gesagt hat, gebt, 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 gebt. Was hat er zuerst gesagt? Umsonst habt ihr empfangen. Ihr habt bekommen. Und daraus seid ihr in der Lage zu geben. Bereitwillig. Ohne nachzuzählen. Ohne abzumessen. Ohne Buch zu führen darüber. Wer dem Herrn dienen will, der muss aus dem, was er empfangen hat, geben. Das ist die richtige Haltung zu dienen. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, um es vielleicht mit Epheser 1 zu sagen, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir müssen immer wieder bewusst uns werden, wie reich wir beschenkt worden sind von Gott. Was er uns freimütig, ohne einen Cent, allein aus Gnade alles gegeben hat. Und dann sind wir in der Lage zu sagen, hey, wenn der Herr mich so reich beschenkt hat, dann werde ich nicht fragen, ja, habe ich denn irgendwas davon, dass ich dem Herrn hier diene in der Gemeinde? Dann sei es drum. Sei es drum, dass es geben ist, dass es immer mit diesem Geben zu tun hat. Nun, das ist die erste Lektion. Das ist schon eine wichtige Lektion, oder? Das ist schon eine wichtige Lektion. Die zweite Lektion aber, damit müssen wir rechnen, wenn wir uns aufmachen, um den Dienst des Herrn in den Dienst zu steigen. Wer Gott dienen will, der muss Komfort aufgeben. Der muss Komfort aufgeben und bereit sein, Opfer zu bringen. Lasst uns lesen, Vers 9. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Zuerst mal Gold, Silber, Kupfer. Sind wir bei Olympia, oder? Gold, Silber, Bronze, ja, so. Ja, können wir sagen. Nee, darum geht es nicht. Es geht hier tatsächlich auch nicht. Also wir sind uns bewusst, es sind drei unterschiedliche Materialien, drei unterschiedliche Metalle, wenn mich nicht alles täuscht. Gold, natürlich, durch die ganze Schrift, egal wo wir hingehen, oder? Extrem wertvoll. Ja, ständig beim Tempelbau, mit Gold überzogene Lade, alles Gold, Gold. Ja, und wenn wir an den Himmel denken, auch, oder? Herrlichkeit. Auch die Herrlichkeit eines Babylons oder was wird mit sehr viel mit Gold beschrieben, ja. Wisst das goldene Standbild von Nebukadnezar und so weiter. Gold, durch die Schrift, sehr wertvoll. Was ist mit Silber? Ja, auch nicht zu verachten, aber wesentlich alltäglicher. Also das Geld, was sie damals hatten, das alltägliche Geld, das war Silber, Silbergeld. Ja? Und das Interessante ist, im Griechischen ist auch das Wort für Geld und das Wort für Silber fast das gleiche. Das eine heißt Argyron und das andere heißt, Argyros und das andere heißt Argyrion. So ist fast gleich. Also es ist alltägliche Geld gewesen. Und was ist Kupfer? Das war das Kleingeld. Das war das Kleingeld. Kupfer. Die kleinen Münzen, die relativ wertlosen, nein, die waren nicht auch nicht wertlos, aber im Vergleich zu Gold ist es natürlich deutlich weniger, ja. Das ist vielleicht so bis 10 Euro gerechnet bei uns ungefähr. Also das Kleingeld, können wir sagen. Ja. Das war Kupfer. Und Jesus sagt, dass sie das nicht in den Gürtel tun sollen. Der Gürtel, das war nicht so ein Gürtel, wie ich hier habe, sondern da war noch eine Tasche mit drin. Ja. Die hatten so 2 in 1. Kannst du sparen beim Kaufen. Ja. Hast den Geldbeutel gleich schon mit drin, in dem Gürtel. Ja. Und da drin, da sollten sie das nicht, und das ist jetzt die Frage, was sollten sie da, was bedeutet dieses Verb hier? Verschafft euch nicht, heißt es hier. Das ist nicht schlecht übersetzt. Da gibt es andere Übersetzungen, vielleicht ein oder andere von euch, die verwendet, wo es heißt, nehmt nicht. Oder dass sie, das ist in der neueren Luther-Übersetzung steht, dass sie das nicht im Beutel haben sollen. Aber das ist gar nicht so sehr, was hier beschrieben wird. Wenn wir dieses Wort uns näher anschauen, verschaffen, das eigentliche Wort, was normalerweise dafür ist, zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 18, braucht ihr nicht aufschlagen, dass Judas von dem Geld, das er bekommen hat, wisst ihr, von den Hohepriestern, hat er sich einen Acker gekauft, würden wir sagen, erworben. Das ist das gleiche Wort. Er hat ihn käuflich erworben, er hat ihn bekommen. Ja? Die Stelle, die wir gelesen haben, über den Simon, den Zauberer, er hat versucht, die Gabe Gottes mit Geld zu erwerben. Wieder das gleiche Wort. Und dann Apostelgeschichte 22 kommt ein weiteres Mal vor. Es kommt ungefähr 7 Mal vor, so, das heißt, da haben wir schon ein gutes Spektrum abgedeckt. Da heißt, sagt dieser römische Hauptmann zu Paulus, Mensch, ich habe mir dieses römische Bürgerrecht, das habe ich mir mit Geld erworben. So, ich habe das gekauft, kann man sagen, ja. Jetzt ist uns klar, dass in unserem Text hier, dass sie das Geld nicht kaufen können. Das macht ja keinen Sinn, Geld kaufen. Aber man kann Geld versuchen zu erwerben und zu gewinnen, oder? Das heißt, es kann hier rückwärts gerichtet sein, genau das, was Jesus gerade eben schon gesagt hat. Umsonst habt ihr bekommen, umsonst Geld. Das heißt, versucht nicht, hier Geld zu machen und euch Geld reinzuschaffen in eure Geldbeutel. Versucht nicht, eure Geldbeutel damit zu füllen. So, das ist das eine. Ich glaube, dass wir so in dem Vers 9 hier so eine Verknüpfung ein bisschen haben. Es könnte aber nämlich auch gleichzeitig sein, dass Jesus sagt, geht nicht hin und besorgt euch jetzt Gold und Silber und selbst nicht sogar nicht mal Kupfer. Also es heißt, nehmt nicht auf eure Reise vorbereitend viel Geld mit, nehmt nicht Mittelgeld mit, nehmt nicht mal wenig Geld mit. Nehmt gar kein Geld mit. Und ich glaube, dass Jesus beides sagt. Also wir müssen es gar nicht mal entscheiden. Was sagt er jetzt hier? Er sagt, füllt euch nicht eure Geldbeutel, weder unterwegs noch vorbereitend auf die Reise. Was ist das Erste, was man, wenn ihr in den Urlaub fahrt, wonach guckt ihr? Was muss man dabei haben? Den Geldbeutel, oder? Kannst du ohne Geldbeutel in den Urlaub fahren? Ja, kannst. Vielleicht war es schon, heutzutage ist alles ein bisschen anders, ich weiß es. Aber jetzt mal für die Jünger. So geht los ohne Geld. Das ist schwer. Essen kaufen, irgendwie Übernachtung bezahlen, irgendwas. Nix. Das ist der Erste. Und was Jesus jetzt machen wird, ihr Lieben, ist, dass er sich die ganze Packliste der Jünger anguckt. Ja? So was steht da alles drauf. Und dann nimmt Jesus den roten Stift mit der eins am anderen. Ach, brauchen wir nicht. Ah, das auch nicht. Auch nicht. In unserem Text geht es ein bisschen hier unter, leider. Aber wenn wir im Originaltext schauen, da heißt es, fängt der Vers, sowohl Vers 9 als auch Vers 10, fangen beide so an. Nicht und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann werden auch nicht. Also eins nach dem anderen streicht Jesus hier durch. Er sagt also das nicht und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. Es ist ein permanentes auch nicht. Das fällt einem so richtig auf. Bei uns ist mit diesem weder noch, da kommt es nicht so gut drüber. Aber im Griechischen alles nicht, 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 nicht. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Jünger da gestanden sind, sich das angehört haben. Hä? Also wenn Jesus sagt, jetzt den Geldbeutel zu Hause lassen, was ist das Nächste, was extrem wichtig wird? Kinder, was würdet ihr sagen? Wenn ihr kein Geld mitnehmen dürftet, was müsstet ihr dann aber unbedingt mitnehmen? Hinten drauf. Ein Rucksack, oder? Eine große, große Reisetasche, wo ihr alles dabei habt, um diese Reise zu überstehen, oder? Das brauchen wir sowieso beim Reisen. Aber wenn wir kein Geld haben, wenn wir nicht irgendwas noch dazu kaufen können unterwegs, dann brauchen wir umso eine größere Tasche, wo alles drin ist, was wir jeden Tag brauchen, oder? Zahnbürste, Bettwäsche. Muss doch alles dabei sein, oder? Schuhe, Klamotten, alles Mögliche, was man braucht. Und was sagt Jesus jetzt hier in Vers 10? Keine Tasche auf dem Weg. Das ist eine Reisetasche hier. Das ist, wir können sagen, kein Rucksack. Sie durften nicht mal einen Rucksack mitnehmen. Boah, heftig, oder? Die ersten zwei dicken Posten sind hier durchgestrichen, so. Weder Geld noch ein Rucksack. So, dann macht man sich seine Gedanken. Was würdet ihr machen, oder? Da gibt es ja heute auch so YouTube-Sachen, wo man dann sagt, du darfst die 7 Dinge mitnehmen und gehst dann irgendwo und versuchst zu überleben, eine gewisse Zeit lang. Was macht man dann? Dann setzt man sich hin und überlegt sich, oder? Wie kann ich das irgendwie überstehen? Wie kann ich das so geschickt wie möglich machen, damit ich das überstehe? Und ich kann mir vorstellen, die Jünger haben jetzt schon so, das ist echt ein Problem, wenn ich nicht mal eine Tasche mitnehmen darf. Okay, was machen wir dann? Nächster Punkt. Noch 2 Unterkleider. Die Kleidung damals war, das haben wir uns schon einmal angeguckt, Matthäus 5 am Ende. Die Kleidung damals war so, zweigeteilt. Ja, also wenn wir mal Gürtel und Schuhe und so weiter weglassen. Im Groben war sie zweigeteilt. Untergewand, Obergewand. Fertig. Untergewand, das war das, was man auf dem Leib getragen hat einfach. Und das Obergewand, das kam drüber. Ja. Wenn es dann manchmal richtig hart wurde, also zu Hause meistens hat man nur das Untergewand getragen, so wie zu Hause im Jogginganzug rumläuft, ja. So, da läuft man so frei, relativ frei dann rum, ja. Und wenn man aber rausgeht, da hat man sich anständig angezogen, da hat man einfach das Obergewand noch drüber, ja. So, was haben die Jünger sich überlegt? Also, das Untergewand ist so absolute Basic-Ausrüstung, ja. Das ist die Unterwäsche, kann man sagen. Ja, so. Und die haben jetzt überlegt, was machst du, wenn das eine Unterkleid, was du hast, wenn es entweder extrem dreckig geworden ist oder wenn es kaputt sogar gegangen ist, was machst du dann? Dann hast du ja gar nichts mehr. Und so sagt Jesus jetzt aber hier, also so hat er sich überlegt, dann nehme ich einfach, ich habe ja keine Tasche, wo ich das zweite reinmachen kann, dann nehme ich es einfach und ziehe 2 an. Dann habe ich wenigstens 1 Reserve. Okay? Jesus sagt, nee, keine 2 Unterkleider, lass zu Hause. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Dann aber geht es noch weiter, oder? Was sagt er hier noch? Noch 2 Unterkleider, noch Sandalen. Boah. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr rausgeschickt werdet? Ich meine, die Sandalen, die waren besonders wichtig, wenn man eine weite Strecke machen wollte, oder? Die hatten damals keine so richtigen Wanderschuhe, wie wir heute haben. Aber wenn ich euch losschicken würde, Kinder, in die Berge, was zieht euch an? Sagt ihr dann, oh, die Schuhe brauchen wir nicht, oder? Geh mal barfuß. Ja, da werden nicht viele weit kommen. Ja, vor allem, wenn das Gelände dann unwegsamer wird, wenn es unbequemer, ungemütlicher wird. Keine geteerten Straßen, so wie bei uns hier. Das ist schon für mich manchmal unangenehm. Ja. Ich bin es nicht gewohnt. Was ist mit dem Stab hier? Kinder, was könnt ihr euch vorstellen? Warum ist ein Stab damals für die wichtig gewesen, wenn die unterwegs waren? Warum brauchten die einen Stab? Bei mir ist es doch heute so, wenn ich wandern gehe, wenn ich losstiefel, dann nehme ich mir oftmals so einen Stock. Also ich nehme einfach irgendeinen, den ich da gerade finde. Zack. Sieht aus ein bisschen wie Vater Abraham. Ist egal. Warum könnte das Sinn machen? Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee? Warum nimmt man einen Wanderstock? Also, 2 Aspekte, denke ich, die da reinspielen, vielleicht noch mehr. Zum einen, wenn es steil wird, dann die Tiere, was für einen Vorteil haben die Tiere uns gegenüber? Die Gämse, wenn die da überall rumklettert, was für einen Vorteil hat die gegenüber uns? Wie viele Beine hat sie? Auf wie viel Bein steht sie? Auf 4 Beine, gell? Und wir nur auf 2. Und wenn ein Bein mal wegrutscht, was passiert dann? Dann hat man nur noch eins. Dann liegt man. Oder rutscht man. Oder fliegt man, oder was auch immer. Das heißt, wenn man hier einen Wanderstock hat, dann hat man wie viele Beine? Also hat man sozusagen drei, gell? Dann hat man eine Absicherung, hat man eine Stütze. Also das ist eine Hilfe einfach beim weiten Gehen, in unwegsamem Gelände vor allen Dingen, ist es eine wertvolle Hilfe. Das zweite aber ist, für die damals insbesondere, bei mir manchmal auch, wenn ich durch den dunklen Wald gehe, denke, was weiß ich, kommt jetzt um die nächste Ecke hier irgendwas für eine Wildsau. Da habe ich lieber einen Stock in der Hand. Ja, das ist zwar kein Gewehr, aber es ist immerhin besser. Und für die damals umso wichtiger. Da gab es viele wilde Tiere, oder? So, ein Stock, eine Waffe, um sich zu wehren. Ja, um einen gewissen Schutz vor wilden Tieren zu haben. War das für die damals wichtig? Was denkt ihr schon, oder? Ich glaube schon. Und Jesus sagt jetzt hier, zu Hause lassen. Jetzt müssen wir ein bisschen bei diesen zwei Sachen, bei den Sandalen und bei dem Stab, da müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Weil dann gehen natürlich unsere Experten wieder hin und sagen, ah, die Bibel ist voller Widersprüche, schaut doch in Markus 6. In Markus 6 heißt es, in der Parallelstelle dazu, die anderen Sachen sind sehr, sehr ähnlich ausgedrückt, aber über die Sandalen und über den Stab wird etwas anderes gesagt. Vers 8, Markus 6, 8, und er gebot ihnen, dass sie nichts auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab. Oh, also die bestimmt doch nicht. Jetzt können wir einpacken. Nee, aber erstmal ein Widerspruch scheint uns, oder? Als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen, aber wie? Untergebunden. Das heißt untergebunden. Das heißt, das, was man anhat. Das heißt, zumindest mal auf die Sandalen können wir sagen, dass Jesus ihnen sagt, hey, die Sandalen, die ihr habt, die könnt ihr natürlich anbehalten, aber geht jetzt nicht extra nochmal nach Hause und sagt, oh, ich brauche jetzt unbedingt frische Wandersandalen. Meine sind echt schon ausgelatscht. Ich hole mal meine Wandersandalen. Ich gehe noch mal kurz nach Hause. Ich bin gleich wieder da. Sag nein. So wie du bist, kannst du gehen. Los geht's. Und mit dem Stab dasselbe, denke ich. Ja, es kann entweder bedeuten, dass sie keinen Ersatzstab mitnehmen sollten, keinen Reservestab, oder aber, dass sie nicht noch mal nach Hause laufen sollten, um einen zu holen. Wer einen dabei hat, na, jetzt egal. Ich muss ihn nicht liegen lassen. Aber es geht darum, dass sie keine Vorsorge treiben sollten, dass sie sich nicht jetzt versuchen sollten, perfekt für diese Reise auszustatten, sondern so wie sie waren, sollten sie gehen. So wie sie waren. Was bedeutet das für uns? Welche Lektion steckt da drin? Ich denke, die Lektion, die da drin steht, ist, dass der Dienst von uns Opfer verlangen wird. Wir werden nicht immer in einem Mercedes fahren. Das wird zeitweise richtig hart werden. Und wird uns dahin bringen, dass wir immer wieder völlig darauf angewiesen sind, dem Herrn zu vertrauen. Völlig blank, dass wir dastehen und sagen, ich bin nicht vorbereitet. Ich bin aufgeschmissen, wenn der Herr sich nicht erbarmt. Die Frage ist, sind wir bereit, diesen Komfort aufzugeben? Oder bleiben wir lieber zu Hause sitzen? Der Sessel ist bequem, ne? Und warm. Ist nicht mehr ganz so warm, 2 Grad weniger als sonst. Alle sparen. Aber es ist bequem. Es ist bequem. Ich will es euch sagen, ihr Lieben, ich will, wie Jesus gesagt hat, ich habe es jetzt erst wieder vor kurzem gelesen, Lukas 14, wer dem Herrn nachfolgen will, der muss sich bewusst sein, worauf er sich einlässt. Ich will es euch sagen. Ich will nicht versuchen, für euch Werbung zu machen und sagen, es ist das Schönste und Beste, dem Herrn zu dienen. Es ist wie auf Wolke 7. Von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ihr Lieben, es gibt herrliche Dinge zu erleben, aber es werden viele Dinge zu entbehren sein. Wo ihr am Ende sagen würdet, hey, wenn ich mich jetzt nicht darauf eingelassen hätte, dann hätte ich es echt bequem und gemütlich zu Hause. Das, zumindest der Feind wird uns das einreden wollen. Die Frage aber ist, und damit kommen wir zum dritten, letzten Punkt, wird relativ kurz ausfallen, wie werden die Jünger dann aber versorgt werden? Wie werden sie das überleben? Der Herr sagt es uns hier selbst. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Ah, das ist so komisch, oder? Ja, was hat jetzt Arbeiter, Nahrung, was hat es jetzt damit zu tun? Ich denke, dass Jesus hier ein kleines Bild, ein kleines Gleichnis aus dem Alltag uns herausnimmt, um uns das zu veranschaulichen, zu verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr wärt ein reicher Mensch, der ein Gut besitzt und der einen Arbeiter anstellt. Ihr sagt, ich kann die Arbeit nicht alles selber machen, ich brauche einen Arbeiter. Jetzt kriegt ihr einen und der haut sich richtig rein und gibt alles, was er kann und ist ein guter Arbeiter. Würdet ihr diesem Arbeiter seine Nahrung, wie es hier heißt, oder seinen Lohn, das, was er braucht, das zum täglich zu überleben, würdet ihr das ihm zugestehen oder nicht? Ihr würdet so sparsam sein und sagen, ja, wir kürzen, oder? Was ist das Problem? Wenn du dem seine Nahrung nicht gibst, wie lange hast du den Arbeiter noch? Weißt du, wenn er, dann wird er immer schwächer, angenommen mal, dass er nicht einfach so weglaufen kann oder wie auch immer. Aber er verkümmert, er kann auch seinen Leistungen nichts mehr bringen. Er ist zu nichts mehr Nütze. Er sagt deswegen, das Selbstverständlichste ist, dass du dafür sorgst, dass dein Arbeiter alles hat, damit er seinen Dienst leisten kann. Das ist selbstverständlich. Versteht ihr damals? Ja? Und so sagt Jesus, dieses Prinzip gilt in einem gewissen Sinne genauso fürs Reich Gottes. Die Frage ist nur, die Arbeiter, wer die sind, das ist uns klar, oder? Das sollen die Jünger sein hier. Aber wem sind sie den Dienst wert? Das, den Empfängern, das heißt denen, zu denen sie hier gesandt sind, oder dem Auftraggeber? Das sind ja hier zwei verschiedene. In unserem Beispiel vorher, derjenige, der den anstellt, den Arbeiter, der ist der gleiche, der die Leistung empfängt. Aber hier ist es ein bisschen anders. Einer sendet Haus, das ist Gott, und die anderen bekommen es. Für wen? Was sagt Jesus ihnen jetzt? Wird Gott für euch sorgen oder die Leute werden schon für euch sorgen? Also ich glaube, wenn Jesus sich so gehofft hat, sage ich mal, ah ja, die Leute werden das schon wertschätzen, richtig. Macht euch keine Sorgen. Die Menschen, die sind schon so dankbar, dass sie dann euch das Richtige geben werden. Ich glaube, da kennen wir den Menschen sehr, sehr gut, dass der Mensch, ich meine, Jesus selber wird hier in Abvers 13 ihnen ganz klar sagen, wenn nun das Haus würdig ist, komme euer Friede darauf. Wenn aber nicht, wende sich euer Friede zurück. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, wird es da Leute geben, die sie nicht aufnehmen werden. Oh ja, genug. Die Zusage, die Jesus ihnen hier zuspricht, da bin ich überzeugt, ist, dass der Herr für sie sorgen wird. Dass der Herr für sie sorgen wird. Gott wird euch nicht vernachlässigen und wird nicht sagen, du bist zwar mein Diener, du opferst dich zwar auf, aber bei dir kürzen wir die Ration. Er wird sorgen für das Nötige. Er wird sorgen. Natürlich benutzt er dazu auch die anderen Menschen, das ist gar keine Frage, aber die Verheißung ist, dass Gott sich darum kümmern wird, dass Gott sich um seine Arbeiter kümmern wird. Nochmal will ich euch Lukas 22, Vers 35, diese Stelle, wo wir den Beweis haben, dass es wahr ist. Das ist kurz vor der Gefangennahme von Jesus, da heißt es, und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl was? Mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten es ihm nichts. Für gar nichts hat es gemangelt. Es ist ein herrliches Zeugnis. Ein wunderbares Zeugnis dafür, dass Gott sorgt. Dass er nach seinen Arbeitern schaut. Das heißt, ihr Lieben, es kann sein, dass es euch wirklich etwas kosten wird. Nee, es wird euch wirklich etwas kosten, wenn ihr dem Herrn dienen wollt. Aber ich kann euch zusichern, Der Herr wird sich um euch kümmern. Er wird für euch sorgen. Er wird dafür sorgen, dass ihr nicht drauf geht dabei. Er kümmert sich um die Seinen. Matthäus 6,33 zum Abschluss. Die Jünger hatten das schon mal gehört. Sie haben eine lange Predigt von Jesus zugehört. Haben sie schon mal alles gehört? Jetzt müssten sie es aber selbst erfahren, am eigenen Leib. Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, wovon spricht er hier? Kleidung, Essen, Trinken, all das in dem Abschnitt davor. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist eine schöne Verheißung. Ich möchte euch Mut machen. Zum einen, dass wir uns dessen bewusst werden. Der Dienst ist nicht etwas, wo wir in erster Linie etwas für uns herausziehen, sondern der Dienst bedeutet, Empfangenes weiterzugeben. Punkt 2, der Dienst wird uns etwas abverlangen, der wird uns etwas kosten, der wird zur Folge haben, dass wir manche Dinge loslassen müssen. Vielleicht werden wir pro Woche 2 Arbeitsstunden beim Arbeitgeber zum Beispiel einkürzen müssen, um dem Herrn dienen zu können. Ich weiß nicht, die sind so unterschiedlich, die Situationen. Ich will nur sagen, es kann in der unterschiedlichsten Art und Weise kann es was kosten. Aber Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, dass ihr zu kurz kommen werdet. Haltet nicht krampfhaft an diesen Dingen fest, sondern dient dem Herrn bereitwillig. Er wird sorgen. Er wird sorgen. Ich lade euch ein, dass wir beten und dass wir dem Herrn antworten auf sein Reden, auf sein Wort. Ich lade euch herzlich ein.